Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Die Hütte, so ist die nächste Geschichte überschrieben. An einem schönen Ort kann Nils von den letzten Abenteuer ausruhen, aber wieder taucht Reineke auf und alles endet im Chaos. Als Retter in der Not ist schließlich der weiße Gänserich zur Stelle. Es ist Donnerstag, der 14. April. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte, lag er auf einem Bett. Sobald er sah, dass er sich zwischen Türen mit vier Wänden um sich her und mit einem Dach über dem Kopf befand, glaubte er, dass er zu Hause sei. »Nun kommt Mutter wohl bald mit dem Kaffee«, murmelte er noch halb im Schlaf. Aber dann entsann er sich, dass er in einer leeren Hütte auf dem Krähenhügel war und das Fummle-Drummle mit der weißen Feder ihn am vorhergehenden Abend dahingebracht hatte. Der ganze Körper schmerzte dem Jungen nach der gestern zurückgelegten Reise. Und er fand, es war angenehm, so still da zu liegen, während er auf Fummle Drummle wartete, der versprochen hatte, zu kommen und ihn zu holen. Vor dem Bett waren Gardinen von gewürfeltem Baumwollstoff, und er schob sie zur Seite, um sich in der Stube umzusehen. Er war sich gleich klar darüber, dass er ein Haus wie dieses noch nie im Leben gesehen hatte. Die Wände bestanden nur aus ein paar reinen Balken. Dann begann schon das Dach. Da war keine Decke, und er konnte ganz bis zum Dachrücken hinaufsehen. Das ganze Haus war so klein, dass es eigentlich aussah, als wenn es eher für Wesen seiner Art gebaut sei als für richtige Menschen. Und doch waren der Feuerherd und die Mauer daherum so groß gemacht, dass er fand, er habe sie nie größer gesehen. Die Eingangstür lag an der einen Giebelwand neben dem Feuerherd und war so schmal, dass sie fast einer Luke ähnelte. An der anderen Giebelwand sah er ein niedriges, breites Fenster mit vielen kleinen Fensterscheiben. Da waren fast keine beweglichen Möbel in der Stube. Die Bank an der Längsseite und der Tisch unter dem Fenster waren an den Wänden befestigt, ebenso das große Bett, in dem er lag, und der Wandschrank mit den bunten Blumen. Der Knabe konnte es nicht lassen, darüber nachzusinnen, wem wohl dieses Haus gehörte und warum es leer stand. Es sah eigentlich so aus, als wenn die Leute, die da gewohnt hatten, beabsichtigt hätten, zurückzukehren. Der Kaffeekessel und der Grütztopf standen noch auf dem Herd, und im Ofenwinkel lag ein wenig Brennholz. Der Feuerhaken und die Backschaufel standen in einer Ecke, der Spinnrocken war auf eine Bank gestellt, auf dem Wandbrett über dem Fenster lagen Hede und Flachs, ein paar Fitzen Garn, ein Talglicht und ein Bund Streichhölzer. Ja, es sah wirklich so aus, als wenn die, denen das Haus gehörte, die Absicht gehabt hätten, wieder zurückzukehren. An der Bettstelle lagen Betten, und an der Wand saßen noch lange Zeugstreifen, auf die drei Männer zu Pferd gemalt waren, die Kasper, Melchior und Balthasar hießen. Dieselben Pferde und dieselben Männer waren viele Male abgebildet. Sie ritten die ganze Stube herum und setzten ihren Ritt ganz bis den Dachbalken fort. Plötzlich aber erblickte der Junge etwas oben an der Decke, das ihn mit einem Satz auf die Beine brachte. Es waren drei trockene Flachbrote, die an einer Stange hielten. Sie sahen ja freilich ein wenig alt und schimmelig aus, aber Brot war es doch. Er schlug mit der Backschaufel danach, so daß ein Stück herabfiel. Er aß und stopfte seinen Sack voll. Es war doch erstaunlich, wie gut Brot schmeckte. Er sah sich noch einmal in der Hütte um, denn er wollte sehen, ob da nicht noch etwas anderes war, was sich des Mitnehmens verlohnte. »Ich darf doch nehmen, was ich nötig habe, wenn sonst niemand sich etwas daraus macht«, dachte er. Aber das meiste war zu schwer und zu groß. Das Einzige, was er mitnehmen konnte, waren vielleicht ein paar Streichhölzer. Er kletterte auf den Tisch hinauf und schwang sich mit Hilfe der Gardinen auf das Brett über dem Fenster hinauf. Und während er dastand und die Streichhölzer in seinen Sack stopfte, kam die Krähe mit der weißen Feder zum Fenster herein. »Ja, hier bin ich«, sagte Fummeldrumble und ließ sich auf dem Tisch nieder. »Ich konnte nicht früher kommen, weil die Krähen heute einen neuen Häuptling am Windeiles Stelle gewählt haben.« »Wen habt ihr denn gewählt?«, fragte der Junge. »Ach, wir haben einen gewählt, der keine Räuberei und Ungerechtigkeit dulden will. Wir haben Garm Weißfeder gewählt, der ehemals Fummeldrumble genannt wurde«, erwiderte er und richtete sich stolz auf, so daß er ganz majestätisch aussah. »Das war eine gute Wahl«, sagte der Junge und beglückwünschte ihn. »Ja, du kannst mir wohl Glück wünschen«, sagte Garm und erzählte dem Jungen vor allen, was er von Windeile und Kaara hatte erdulden müssen. Mitten während dieser Unterhaltung hörte der Junge draußen vor dem Fenster eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. »Ist er hier?«, fragte Reinecke Fuchs.
»Ja, hier ist er versteckt«, antwortete eine Krähenstimme.
»Nimm dich in Acht, Däumling«, rief Garm. »Wind Kaara steht draußen mit dem Fuchs, der dich fressen will.« Weiter kam er nicht, als Reinecke schon gegen das Fenster sprang. Die alten morschen Fenstersprossen gaben nach, und im nächsten Augenblick stand Reinecke auf dem Tisch unter dem Fenster. Garm Weißfeder, der keine Zeit hatte zu entfliehen, wurde auf der Stelle totgebissen. Dann sprang Reinecke auf den Fußboden und sah sich nach dem Jungen um. Der versuchte, sich hinter einer großen Büschel Hede zu verstecken. Reinecke hatte ihn aber schon gesehen und krümmte sich bereits zum Sprung. Und die Stube war so klein und so niedrig, dass sich der Junge klar darüber war, der Fuchs könne seine ohne jegliche Schwierigkeiten habhaft werden. Aber in diesem Augenblick war der Junge nicht ohne Verteidigungswaffe. Schnell strich er ein Streichholz an, hielt es an die Hede und warf die auf Reinecke herab. Als der Fuchs das Feuer über sich bekam, ergriff ihn eine wahnsinnige Angst. Er vergaß den Jungen und stürzte ganz von Sinnen aus der Hütte heraus. Aber es sah fast so aus, als sei der Junge nur einer Gefahr entronnen, um sich in eine noch größere zu stürzen. Von dem Büschel Hede, das er Reinecke auf den Kopf geworfen hatte, griff das Feuer nach dem Bettvorhang über. Er sprang hinunter und versuchte, es zu ersticken, aber es hatte schon zu weit um sich gegriffen. Die Stube füllte sich schnell mit Rauch, und Reinecke Fuchs, der draußen vor dem Fenster stand, merkte bald, wie es da drinnen aussah.
»Nun, Däumling«, rief er, »was ziehst du jetzt vor, dich braten zu lassen oder zu mir herauszukommen? Ich hätte ja am meisten Lust, dich zu fressen, aber ich will mich freuen, auf welche Weise auch der Tod deiner habhaft werden mag. Der Junge konnte nichts anderes glauben, als dass der Fuchs recht bekommen würde, denn das Feuer griff mit schrecklicher Geschwindigkeit um sich. Das ganze Bett stand schon in Flammen, der Rauch stieg aus dem Fußboden auf, und an den bemalten Zeugstreifen kroch das Feuer von einem Reiter zur anderen. Der Junge war auf den Herd gekrochen und bemühte sich, die Tür zum Backofen zu öffnen, als er hörte, wie ein Schlüssel in das Schloss gesteckt und langsam herumgedreht wurde. Das mussten Menschen sein, die kamen, und in seiner großen Not wurde er nicht bange, sondern freute sich nur. Er stand schon auf der Türschwelle, als die Tür sich schließlich auftat. Vor ihm standen ein paar Kinder, aber was für Gesichter sie machten, als sie die ganze Stube in hellen Flammen sahen. Das zu beachten ließ er sich keine Zeit, sondern stürzte an ihnen vorüber ins Freie hinaus. Er wagte nicht weit zu laufen. Er war überzeugt, dass Reineke Fuchs auf der Lauer lag, und er sah ein, dass er sich in der Nähe der Kinder halten müsse. Er wandte sich um, denn er wollte sehen, was für Leute es waren. Aber er hatte sie noch keine Sekunde angesehen, als er auf sie zustürzte und rief, »Ei, guten Tag, Gänsemädchen Aase, guten Tag, kleiner Matz!« Als der Junge die Kinder sah, vergaß er ganz, wo er war. Die Krähen und das brennende Haus und die Tiere, die sprechen konnten, schwanden aus seinem Bewusstsein. Er ging auf einem Stoppelfeld in Westbemenhög und hütete eine Schar Gänse, und auf den daneben liegenden Felde gingen die beiden Kinder aus Maaland mit ihren Gänsen. Und sobald er sie sah, sprang er auf die steinerne Umzäunung und rief, »Ei, guten Tag, Gänsemädchen Aase, guten Tag, kleiner Matz!« Als aber die beiden Kinder den kleinen Wicht mit ausgestreckter Hand auf sich zukommen sahen, fassten sie sich bei den Händen und gingen ein paar Schritt rückwärts. Es sah so aus, als seien sie in Todesangst. Der Junge sah ihren Schrecken, kam zu sich und entsann sich, wer er war. Da meinte er, es sei das Ärgste, was ihm widerfahren könne, dass gerade diese Kinder sehen sollten, dass er verhext war. Er war ganz überwältigt vor Kummer und Schrecken, weil er kein Mensch mehr war. Er wandte sich ab und entfloh. Wohin? Das wusste er selbst nicht. Aber als der Junge auf die Heide hinauskam, hatte er eine glückliche Begegnung, denn mitten im Heidekraut sah er etwas Weises und niemand anderes als der weise Gänserich in Gesellschaft von Daunenfein kam auf ihn zu. Als der Weise den Jungen in einer solchen Eile laufen sah, glaubte er, dass ihm Feinde auf den Fersen seien. Er warf ihn schnell auf seinen Rücken und flog mit ihm davon.